to be honest, niemand kam jetzt mit einem Koffer voll Gold daher und hat gesagt, Mensch, super Idee, stellen wir ihn hier hin, viel Spaß damit. Also ich meine, weniger Erwerbstätige, Fachkräftemangel bis unters Dach, die einzige Personengruppe, die noch über ist, sind die Frauen. Also irgendwann muss ja auch mal jemand in der Politik drauf kommen, dass das eine gute Idee ist. Das mit dem Vertrieb, da hatte ich mir jetzt vorher nicht so die Platte drum gemacht. Natürlich weiß man, dass man verkaufen muss, aber irgendwie hat man ja erstmal die romantische Idee davon.
Jeder braucht's.
Jeder braucht's. Das ist doch, also Zielgruppe bei mir, über 50% der Gesellschaft. Genau. Was soll denn da schiefgehen?
Hier ist meine E-Mail.
Genau, rufen Sie mich an. Ich habe deutlich mehr Energie als andere Menschen.
Das alle, die uns zuschauen, die merken das sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Wir sprechen hier über Wendepunkte, über Mut und über Entscheidungen, die unser Leben verändern. Und ich freue mich, dass ich tolle Frauen interviewen kann, die ihren eigenen Weg gehen, auch wenn er manchmal gegen die Erwartungen von außen ist und gegen Widerstände. Heute geht es um einen Wendepunkt, den viele Frauen kennen oder zumindest von ihm träumen. Den Schritt vom sicheren Job in die Selbstständigkeit. Was passiert eigentlich zwischen einer Idee und einem echten Unternehmen? Welche Ängste treten auf? Und wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich einfach all in gehe? Ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin, Julia Neun. Julia ist Gründerin und CEO von Peaches. Sie ist Speakerin, Unternehmerin. Sie hat viele Unternehmen schon gegründet, wie ich gelesen habe. Und sie steht für mich für mutiges Unternehmertum, weibliche Selbstbestimmung und dafür, Vision nicht nur zu träumen, sondern auch umzusetzen. Herzlich willkommen, Julia.
Vielen Dank, Kasia, für die Einladung.
Bevor wir einsteigen, möchte ich etwas mit euch teilen, was mir sehr am Herzen liegt. Die Techniker Krankenkasse unterstützt die neue Staffel von Kasia trifft und ich könnte mir keinen passenderen Partner für meinen Neustart vorstellen. Danke an die Techniker für das Vertrauen und die wunderbare Begleitung. Ich bin seit einem Jahr selbst TK-Mitglied und habe selten erlebt, dass sich Gesundheit so unkompliziert und unterstützend anfühlen kann. Denn die Techniker unterstützt die Menschen dabei, ihre Gesundheit aus eigener Kraft zu erhalten und zu fördern. Als Gesundheitspartner bietet sie kluge Lösungen, um die Gesundheit bestmöglich in die eigene Hand zu nehmen. Mit dem Motto, du musst nicht, du kannst, steht die TK für etwas, das wir alle brauchen. Den Druck nehmen und mehr Kraft geben. Dieses Gefühl, gut für sich sorgen zu dürfen, ohne perfekt sein zu müssen. Gerade in einer Staffel, in der es um Wendepunkte, um Mut, ums Aufstehen, ums Weitergehen geht und darum, auf den eigenen Körper und die eigene Kraft zu hören, passt das für mich einfach perfekt. Mehr zu der Kampagne der TK findet ihr unter tk.de/dukannst. Und jetzt herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir heute über das Thema, über Wendepunkte sprechen können, wenn es um das Thema Gründen geht. Das ist ja ein Bereich, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Wenn du heute auf deinen Weg zurückblickst, was war der Moment, in dem du gespürt hast, ich möchte jetzt aus einem Job wirklich in die Selbstständigkeit springen?
Also, ich sag mal, dieses Gefühl, Dinge zu verändern oder irgendwie Größeres bewirken zu wollen, den hatte ich schon sehr früh. Ich komme allerdings nicht aus familiären Verhältnissen, die es mir irgendwie ermöglicht hätten. Also ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Eltern sind keine Unternehmer, sondern immer angestellt gewesen. Wir sind jetzt nicht besonders reich, aber auch nicht besonders arm. Also gutes Mittelfeld. So, aber es war so, dass nachdem ich mein Abitur gemacht habe, war klar, es wäre kein Geld da gewesen, dass ich hätte studieren gehen können. Das heißt also, es war klar, ich muss irgendwie jetzt arbeiten gehen, um mich auch weiterhin zu finanzieren. Und damals habe ich ja angefangen und bin quasi zur Lufthansa gegangen. Und das war ehrlicherweise schon ein sehr guter Schritt, wenn man letztendlich darüber nachdenkt, was es braucht, selbstständig zu sein. Weil du lernst natürlich in allen möglichen Lebenslagen zu überleben. Auf sämtlichen Flughäfen, mit sämtlichen Nationen, in sämtlichen Ländern.
Mit sämtlichen Kunden, oder?
Mit sämtlichen Kunden, das hast du diplomatisch sehr nett ausgedrückt. Ja, und da lernst du natürlich auch eine gewisse Schlagfertigkeit, Du wirst überlebensfähig. So, und der Moment, ich bin ja sozusagen parallel auch noch Tierpsychologin gewesen, da war ich schon mal, ich sag mal so, auf kleinem Niveau selbstständig. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ich bin am besten, wenn man mich in Ruhe lässt. Also wenn ich jetzt keinen Chef über mir sitzen habe, der sagt, so machen wir das und jetzt rechts und jetzt links und jetzt rolle rückwärts, sondern wenn man mich einfach laufen lässt, dann passieren die besten Dinge. Und so bin ich damals tatsächlich zu meinem ersten oder bin damals wirklich auf diesen Gedanken gekommen, zu sagen, okay, da ist noch mehr für mich.
Und gab es ja den einen Moment, also ich kenne es ja selber aus meinem Leben, dass ich plötzlich so gespürt habe in einer bestimmten Situation, Moment mal, seit der Bauch gesagt, die Intuition, da gibt es noch was anderes, erscheint plötzlich ein anderes Bild vor mir, ja, die Vision vom eigenen Unternehmen. Wie war das bei dir? Gab es so den einen Moment, an dem du immer wieder zurückdenkst oder wie ist es? Ja. Wie hast du gespürt, da gibt's was anderes, wo ich hin will?
Ja, total. Und es kam eigentlich, das war ein sehr intensiver Moment, denn eine Freundin von mir hat damals versucht, schwanger zu werden und bei der hat das nicht geklappt. Und jetzt vielleicht für die Zuhörerin, ich habe ja 4 Kinder, das heißt also bei uns hat das immer sehr schnell geklappt und bei ihr gar nicht. Und das war natürlich für die Freundschaft total belastend. Und ich habe sie quasi wirklich dabei begleitet und habe sie 2 Jahre sozusagen in dieser Maschinerie, auch Kinderwunschklinik begleitet. Und du musst dir vorstellen, damals waren wir in Deutschland wirklich an einem Punkt, das war ja 2013, da gab es noch gar nicht viel in dem Bereich. Und da ist dieser Punkt gewesen, Moment mal, also hier stimmt doch was nicht. Wieso gibt es denn nur den Gynäkologen oder die Gynäkologin, die keine Ahnung hat von wirklich diesem Fertilitätsbereich und dann erst wieder tatsächlich die Kinderwunschkliniken, die privat sind. Ich sag mal, dieser ganze, alles was dazwischen liegt, alles was auch mit natürlicher Heilung etc. zu tun hat, Psyche, all solche Themen, das war quasi ausgegraut in Deutschland. In anderen Ländern war das schon längst Thema. Und mit den steigenden Zahlen, was das Thema Unfruchtbarkeit angeht, war das für mich sehr schnell klar. Also irgendwie haben wir hier in Deutschland ganz, ganz hohes, also ganz großen Nachholbedarf. Eigentlich, was das ganze Thema Frauengesundheit damals ja noch anging.
Immer noch angeht.
Also ich meine, ich wollte jetzt nicht gleich den Finger in die Wunde legen. Aber
wir müssen auch aufpassen, dass wir dann bei unserem Thema bleiben, weil ich merke schon, wir haben ganz viele Themen, die uns
gemeinsam
verbinden.
Wir haben ganz viele Themen und das war wirklich der Moment, wo ich habe sie begleitet. Ich habe ihr dann selber ein Konzept gebastelt auf Basis einer Studie von der Harvard Medical School. Habe ich ihr damals ganz rudimentär einfach ein Konzept runtergeschrieben und mit dem ist sie tatsächlich nach 3 Monaten schwanger geworden und hat mich angerufen und hat einfach 10 Minuten geweint und da wusste ich, es hat geklappt. Okay. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, damit könnte man sich ja jetzt mal selbstständig machen.
Und der war dann sofort da.
Und der war sofort da. Ja, weil ich gedacht habe, das ist ja, ich weiß ja jetzt sozusagen, wie viele Frauen es betrifft. Und wenn das bei ihr funktioniert hat, dann muss das ja auch bei anderen funktionieren.
Und sag kurz, bevor du dann erzählst, wie es weiterging, in welcher Situation hast du damals gelebt? Also du hattest schon 4 Kinder oder wie?
Damals hatte ich, glaube ich, warte mal, wo hatte ich denn? Wie viel hatte ich denn? 2.
Aus?
2 Kinder hatte ich damals. Wir haben in München gelebt. Ja, ich überlege gerade, wir haben in München gelebt. Ich hatte noch nicht so viele Tiere wie heute, noch nicht so viele Kinder wie heute, aber ich war sozusagen in Elternzeit. Okay. Also ich war quasi bei der Lufthansa.
Das ist ja für viele Frauen eine super Zeit. Also kenne ich auch aus meiner Zeit mit Emotion. Ist so die Zeit, in der man nochmal überlegt, wollte ich eigentlich immer schon mal werden, was wollte ich machen? Und da entstand dann deine Idee.
Genau, da entstand die Idee. Und die habe ich dann auch sehr schnell in die Umsetzung gebracht.
Und wie kommt man von der Idee für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von der Idee dann zum Unternehmen? Da gibt es ja schon nochmal einen Weg zu gehen. Wie bist du es angegangen? Was waren so die ersten Schritte?
Die ersten Schritte waren natürlich jetzt musste ja ein richtiges Produkt gebaut werden. Mhm. Also ich wollte ganz gerne Online-Kurse für den Kinderwunsch anbieten und zwar sehr ganzheitlich. Das war die Idee, das war die erste Idee. So, und ich habe angefangen sozusagen, mir mein Konzept zu schreiben. Ich habe angefangen zu überlegen, was brauche ich, um so einen Online-Kurs überhaupt aufzubauen.
2013?
Plattform, also es war wirklich,
sehr visionär, noch vor Corona, muss man auch sagen. Genau, heutzutage denkt ja jeder an Online-Kurse, aber 2013 war das ja noch weit entfernt.
Absolut, das war weit entfernt. Es gab noch nicht viel auf dem Markt. Es gab so ein paar Online-Kurse in Richtung Self-Empowerment oder so, aber das war's. Also so Gesundheitskurse ganz wenig. Und also da gab es eigentlich noch gar nichts. Das kam dann ja erst schlagartig während Corona. So, und ich hatte ja kein Geld. Also das war ja sozusagen die Herausforderung und gleichzeitig irgendwie aber auch, wo soll es herkommen? Mir hätte kein Mensch Geld gegeben, Kascha. Also, to be honest, niemand kam jetzt mit einem Koffer voll Gold daher und hat gesagt, Mensch, super Idee, stellen wir ihn hier hin, viel Spaß damit. Also ganz im Gegenteil, ich habe dann ernsthaft einfach die Experten und Ärzte angerufen, die ich toll fand, die ich ganz gerne meinen Online-Kursen hätte. Und denen habe ich das erzählt. Und die haben erst gedacht, was will die komische blonde Frau von uns? Müssen wir mit der reden? Aber ich habe die einfach so lange genervt, bis sie gesagt haben, na ja, gut, was kann schon schief gehen? So, und so hatte ich meinen ersten Online-Kurs quasi dann selbst produziert mit Handy und Kabel und total easy. Also nicht im Ansatz so professionell, wie wir beide hier heute sitzen, sondern wirklich ganz, ganz easy. Aber ich habe gedacht, für den Anfang muss es reichen. Heute können wir auf einen Videostock von 2500 Videos zurückgreifen, die ich alle selber gedreht habe tatsächlich. Genau, aber so ist es gestartet. Und dann, als ich dann wirklich sozusagen online war, mit allem, kam Corona. Okay. Und das war mein Segen. Das war mein Segen. Also, nicht, dass Corona in irgendeiner Weise schön war, aber es gibt ja immer Gewinner und Verlierer natürlich in so einer Phase. Aber mit einem Mal sind die Leute zu Hause geblieben und haben sich gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Und haben sich gedacht, naja, vielleicht Kinder kriegen oder einen Hund anschaffen oder, und da war ich natürlich ganz weit oben dann auf einmal mit der Idee.
Ja, und mit einem Thema, über das wir Frauen, das kenne ich ja auch noch aus meiner Zeit von Emotion, viel zu wenig offen reden oder sich viel zu wenig austauschen. Also, wie hast du es gemacht? Weil ich habe das Gefühl, wird ja jetzt ein Thema, über das wir mehr reden, Kinderwunsch. Ich habe selber auf mein zweites Kind 8 Jahre also gewartet oder es hat nicht so funktioniert und kannst so ein bisschen am Rand mitfühlen. Also wie es den Frauen ging, die dann zu dir gekommen sind, voller Hoffnung und sich gefreut haben, dass du dein Startup gestartet hast.
Total. Und wir waren tatsächlich die Ersten, die sowas gemacht haben. Und ich meine, mittlerweile haben wir über zehntausende Paare begleitet, schwanger zu oder Eltern zu werden. Und das auch hetero, homo, auch alleinerziehenden Frauen haben wir also Solo-Mamas. Also da gibt's ja mittlerweile auch einfach ein riesen Portfolio an Menschen. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie hoch tatsächlich diese Zahlen sind. Und das war sozusagen das erste Startup. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich eigentlich so in diese Health-Tech-Welt gerutscht bin. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht aus der Medizin komme, aber immer einen sehr großen Hang zur Medizin hatte. Aber so war es, dass ich quasi Stück für Stück da reingerutscht bin und mir eigentlich die Frauen, also wir haben ja teilweise so Online-Live-Seminare gegeben, wo 6000 Frauen auf einmal mit live waren. Und die haben mir dann gesagt, was sie bräuchten, was sie sich wünschen, wo es hapert, weswegen sie so einen Druck verspüren. Und so sind auch alle meine weiteren Startups entstanden.
Zurück nochmal zu dem Punkt, wenn man startet, also 2013, du hast dann die Idee und hast ja eine tolle Idee gehabt, die richtige Vision für dein Startup. Trotzdem haben ja viele Frauen, wenn sie starten, dann so den Moment der Ängste oder Sorgen. Ist es richtig? Du bist ja auch aus einer Festanstellung bei der Lufthansa. Ich meine, die finde ich ja schon immer cool, weil man ja immer günstiger fliegen kann. Ja, so, ich habe eine Freundin bei der Lufthansa, finde ich immer echt cool. Ja, so. Und da merke ich immer, den Job aufgeben tut man nicht so gern, wie war es bei dir? Also nie nachgedacht und warst du immer davon getrieben, da will ich hin? Oder gab es da die Momente, wo du dachtest, ah, jetzt muss ich es machen, weil ich es überall erzählt habe, gibt es ja auch manchmal ja so den Moment und jetzt komme ich gar nicht zurück? Oder bist du einfach durchgegangen?
Also was mich schon immer angetrieben hat oder beziehungsweise vielleicht anders gesagt, ich habe deutlich mehr Energie als andere Menschen.
Das alle, die uns zuschauen, die merken das sofort. Also kann ich für die zuhören, nur sagen, dass da die Energie und Charme und so sprühen hier. Okay. Also da kann man nicht Nein sagen.
Nee, danke schön. und das ist etwas, was mich immer nach vorne treibt, immer schon. es birgt natürlich, wie du sagst, auch Gefahren, ne? Weil du immer das Gefühl hast, also ich bin schon jemand, der immer irgendwie das Gefühl hat, jetzt weiter, höher. Und zwar nicht im Sinne von schneller, sondern im Sinne von, du kannst noch mehr verändern, du kannst noch mehr Gutes tun, du kannst noch mehr für die Frauen erreichen. Und natürlich habe ich bei der Lufthansa einen Heidenspaß gehabt. Mhm. Also wirklich. Also ich müsste lügen, wenn ich sage, das war ein doofer Job. Ja. Also wir hatten es da schon gut. Wir hatten nette Crews, wir hatten nette Layovers. Mhm. Ich hatte eine tolle Zeit. Mhm. Möchte ich auch nicht missen. Aber als ich gemerkt habe, dass ich vielleicht irgendwas von da oben mitgegeben bekommen habe, was dazu führt, dass ich das Leben vieler tausender Frauen verbessern kann, das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, da muss ich es auch machen. Also ich habe schon immer gemerkt, wenn sich dann die Türen schrittweise öffnen und ich meine gerade jemand wie ich, der sozusagen nicht von zu Hause viel Geld hat oder auch das Wissen von zu Hause oder Netzwerke oder so, ich sehe das natürlich jetzt im Vergleich, ne? Wenn auch Frauen von tollen Universitäten kommen, wenn die an Privatunis studiert haben, das habe ich ja alles nicht. Ich habe gerade mal ein Abitur geschafft. Also damit kann ich mich nicht rühmen auf dem Arbeitsmarkt. Also wie gesagt, kein Unternehmen hätte mich damals mit der Kneifzange angefasst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gemerkt habe, dass ich diese Power habe, Dinge doch zu verändern und auch Themen nach Deutschland zu bringen, die hier noch keine Bedeutung gefunden haben. Das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht habe, dann muss ich diesen Weg auch gehen. Einfach nicht nur für mich, weil ich bin natürlich auch, ne, bei mir hat vieles oft so geklappt, aber ich kenne eben ganz, ganz viele Frauen, eben weil wir immer diese Online-Live-Seminare gemacht haben, bei denen es vielleicht nicht so einfach war oder die nicht so privilegiert sind oder die es nicht so einfach haben. Und für die möchte ich es wirklich besser machen.
Aber du bist ja eine tolle Mutmacherin, wirklich das dann zu versuchen, egal ob ich studiert habe oder nicht. Also wenn ich die Vision habe und die Idee so vor mir sehe und spüre, das ist eigentlich das, wo ich hin will, das einfach zu versuchen und zu gehen. Ja?
Ich glaube, dass wir gute Ideen in Deutschland dringend gebrauchen können. Und ich glaube, wir brauchen eben viel mehr tatsächlich von diesem Mindset, dass es Menschen schaffen können und nicht, dass Menschen scheitern können. Weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel rübergucken nach Amerika, wo ja auch gerade ganz viel schlecht läuft, aber wenn wir eines dort zum Beispiel beobachten können, dann wie Startups da gefeiert werden und wie Gründer und Gründerinnen da gefeiert werden und supported werden, das kann ich jetzt von Deutschland, und du wirst es sicherlich bestätigen können, dass, also für meine ersten Jahre trifft das definitiv nicht zu. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass viele irgendwie versucht haben, immer noch mal irgendwie mit so einem Hammer oben drauf zu hauen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich immer supported wurde.
Gerade in solchen Momenten kommen ja oft trotzdem dann Selbstzweifel. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie bist du in diesen Situationen umgegangen? Was hat dir geholfen, dann trotzdem weiterzugehen? Weil du bist ja weitergegangen. Du erzählst ja hoffentlich gleich nochmal, wie es mit den anderen Gründungen ging. Was machst du dann in so Momenten, die ja jeder hat? Und ich nehme an, du auch. Und auch wenn man Mutter ist und zwei Kinder hat oder dann drei, vier Kinder hatte, spürt man ja noch mehr Verantwortung. Das kenne ich auch. Da ist man ja nicht nur alleine, ja, die durchkommen muss, sondern hat ja die Familie hinter sich.
Genau.
Was sind so deine Tipps? Wie bist du umgegangen?
Es sind, wie du schon sagst, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Frauen oftmals nicht gründen, weil sie, und ich meine, ich glaube tatsächlich, da müssen wir zurück in die Steinzeit. Wenn wir gucken, wer hat damals das Kind versorgt, wer hat es beschützt in der Höhle, dann waren das wir Frauen. Die Männer sind rausgegangen jagen und haben ihre Gene verteilt, sage ich es mal nett. Das haben ja wir Frauen haben in der also wir Frauen haben ja zu Hause aufgepasst auf die Truppe. So, und ich glaube, dass das ganz tief in uns einfach verinnerlicht oder veranlagt ist. Und dass zum Beispiel, wenn wir gründen, dass wir uns wirklich dreimal überlegen, können wir jetzt allen noch gerecht werden? Weil wir genau wissen, das wird nicht leicht. Und oftmals, gerade wenn wir die Verantwortung tragen, gerade gegenüber Kindern und das einfach auch alles laufen muss, dann glaube ich, dass viele Frauen wirklich aufgrund dessen sagen, nein, dann schiebe ich die Idee nach hinten. Ja, und dann hat es schon ein anderer gemacht oder so. Ne? Also ich glaube schon, dass ganz, ganz viele Frauen das depriorisieren deswegen. Was war für mich? Für mich gab es ganz viele Momente. Ganz viele Momente, wo ich Angst hatte, weil für mich war es ja so, da hat ja immer mein eigenes Geld drin gesteckt. Mhm. Nicht, dass ich am Anfang besonders viel davon hatte, aber selbst wenn du nicht viel davon hast, wenn es ganz, also das war für mich so, wo ich gedacht habe, das geht hier gerade für mich um alles. Mhm. Während zum Beispiel andere mit dem Geld spielen, die Fundings eingesammelt haben, dass einem quasi schlecht wird. Mhm. Also ich musste halt wirklich immer ganz genau überlegen, ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, richtig oder kann das eventuell mich 3 Monate zurückwerfen. Mhm. Und ich habe oft den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, lohnt sich dieser Einsatz hier überhaupt im Gegensatz zu dem, was hier irgendwie rumkommt. Mhm. Und auch meine Eltern haben natürlich oft gesagt, Julia, du arbeitest jetzt seit 4 Jahren 7 Tage die Woche, versuchst immer allen gerecht zu werden. Ist das gesund? Mhm. Und die Frage ist berechtigt. Macht das Sinn? Ne? Macht das Sinn, ja. Genau. Und die Frage ist total berechtigt. Und ich glaube, und hier entscheidet sich Unternehmertum. Mhm. Unternehmerinnen und Unternehmer stehen immer wieder auf. Die kannst du auch noch 100 Mal in Dreck schmeißen. Mhm. Die sagen sich, okay, komm, weiter geht's. Mhm. Und schütteln das ab und dann geht's irgendwie weiter. Und so war es bei mir auch. Und irgendwie wird man von Stück zu Stück resilienter. Mhm. Man wird so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen chemisch gereinigt. Also es ist ja so, man entdeckt für sich natürlich auch so ein bisschen eine Gewieftheit, dass man sagt, okay, mit Dingen kann ich heute besser umgehen als vor 3, 4, 5 Jahren. Und man wird auch smarter natürlich.
Aber in diesen Momenten des Selbstzweifels hast du dann einfach deine Vision gespürt oder dein Weg oder deine Aufgabe, wie du vorhin gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, du hast so eine Gabe bekommen und die möchtest du schon umsetzen. Was würdest du sagen für alle, die so mittendrin stecken und doch so Selbstzweifel haben, der dazugehören, kann ich auch nur bestätigen nach vielen Jahren Unternehmertum. Ich glaube,
wie bin ich damit umgegangen? Es war für mich immer, ich habe schon Feedback bekommen, also von den Frauen, die mir gedankt haben, dass sie, also ich habe immer sehr viel Feedback bekommen von den Unternehmen, was wir da auf einmal bewirkt haben, auch mit Peaches. Ich habe, oder auch, also auch von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das war für mich immer so, dass ich gedacht habe, okay, Stück für Stück, aber es wird, es wird. Und dann kommt's auf einmal. Dann kommt auf einmal dieser Boom und du denkst, wo kommt denn das jetzt auf einmal alles her? Und dann kommt das alles und das ganze Geschäft kommt und du denkst, ja Gott, oh Gott, darauf bin ich jetzt ja gar nicht vorbereitet, auf Kunden, oh Gott. Also alles, worauf du die ganze Zeit gewartet hast. Ja. Manchmal passiert es dann auf einmal durch auch kleine Zufälle oder auch durch Sachen, die irgendwie einfach passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dran bleibt und dass man zum Beispiel auch, und du machst es ja auch so wunderbar mit Kasha's Circle, dass du auch ich glaube, diese Netzwerke und dieses Netzwerken ist so wichtig, weil man sich immer gegenseitig helfen kann, hier eine Tür öffnen kann, da eine Tür öffnen kann. Und gerade in Zeiten wie diesen wird das immer relevanter in meinen Augen.
Gab es denn Situationen beim Gründen, wo du sagst, die hast du total unterschätzt?
Ja.
Auch auf dich zu, zum Beispiel?
Eine Menge, ehrlicherweise. Ja. Also, was ich total unterschätzt habe, ist also man hat ja als Gründer hat man ja eine Vision, wie das eigene Produkt aussehen soll, wie die eigene Homepage aussehen soll. Also in meinem Fall, weil ich ja immer digitale Produkte gründe oder Tech-Startups. Und was ich total unterschätzt habe, es muss ja jemand auch noch Sales machen, ne? Also das war ja so ein Ding, das mit dem Vertrieb, da hatte ich mir jetzt vorher nicht so die Platte drum gemacht. Natürlich weiß man, dass man verkaufen muss, aber irgendwie hat man ja erstmal die romantische Idee davon.
Jeder braucht's.
Jeder braucht's. Das ist doch, also Zielgruppe bei mir, über 50% der Gesellschaft, genau. Was soll denn da schiefgehen?
Hier ist meine E-Mail.
Genau, rufen Sie mich an. Also ich meine, weißt du, das war so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, also, aber ich kann dir versichern, es war nicht so. Sie sind mir nicht die Tür eingerannt vom Tag 1. Schade eigentlich. Und daher musste ich dann doch lernen, wie Sales funktioniert. Ich habe das ehrlicherweise für mich ein bisschen umgestaltet, wie ich viele Dinge für mich oftmals ein bisschen umgestalte, damit sie so ein bisschen mehr zu meiner Person passen, weil ich jetzt nicht so der typische Sales-Mensch bin. Aber bei mir funktioniert es mittlerweile über das Thema Bindung, über das Thema Netzwerke, Menschen kennenlernen. Und eigentlich seitdem, und das ist vielleicht auch was, seitdem ich aufgehört habe, sozusagen ganz stumpf man versucht ja immer dann sein Produkt zu verkaufen. Und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich gedacht habe, ach, ist mir jetzt auch alles egal. Und habe einfach das gemacht, wo ich merke, da bin ich einfach richtig gut. Zum Beispiel habe ich dauernd auf der Bühne gestanden. Mhm. Ja, da bin ich gut. Mhm. Schnacken kann sie. Mhm. Und das war natürlich dann was, wo du gemerkt hast, da kam dann auf einmal von alleine Geschäft rein. Mhm. Und so haben sich viele Dinge bei mir entwickelt, die ich habe laufen lassen. Und darüber kommt jetzt quasi ganz viel einfach rein.
Gibt es denn Fähigkeiten, die du entdeckt hast, während du gegründet hast und sich selbstständig gemacht hast, wo du dachtest, hey, das kannte ich noch nicht an mir? Also du sagst jetzt Thema Bühne, ich weiß nicht, ob du es vorher schon gespürt hattest, ich will mal auf die Bühne oder schon als Kind aufgetreten bist oder so. Oder was würdest du sagen, welche Fähigkeiten?
Also was ich jetzt neu für mich entdeckt habe, mein Deutschlehrer, der würde mir wahrscheinlich heute, also ich habe damals im Abitur 5 Punkte bekommen, das waren wirklich so Gnaden 5 Punkte.
In Deutsch?
In Deutsch.
Ich auch. Aber was,
siehste?
Ja, aber ich muss sagen, ich war wirklich gut, aber im Abitur dachte ich, ich mache nicht das, was ich schon immer kannte, sondern ich gehe mal auf den anderen Text. Und meine Lehrerin hat mich danach angerufen, hat gesagt, Kasia, ich habe das nicht glauben können, dass du dich für die andere Aufgabe entschieden hast. Crazy. Ja. Also, welche neuen Fähigkeiten hast du bei der Gründung so gemerkt? Es ist kommt ja manchmal so, dass man plötzlich merkt, hey, ich wusste gar nicht, dass ich gut in dem und dem bin oder dass mir das und das liegt. Was sind da deine Erfahrungen?
Also, das ganze Thema Bühnenpräsenz oder dass ich, wenn ich da bin, dass ich so einen Raum fülle, das ist was ich schon lange weiß. Das haben leider auch meine Eltern schon sehr früh gemerkt. Ich war, glaube ich, ein sehr anstrengendes Kind. Und ich merke das jetzt, ich kriege da auch gerade die Quittung. Meine kleinste Tochter ist quasi so ein Mini-Me von mir. Und das merke ich schon. Was ich Neues gelernt habe oder was ich wirklich für mich entdeckt habe, ist also wenn man es Talent nennen möchte, aber mein Wunsch zu schreiben. Also das lebe ich jetzt gerade auf LinkedIn aus, sozusagen sehr.
Kann ich auch für alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen nur empfehlen, deinen LinkedIn-Account zu folgen.
Danke.
Macht Spaß.
Genau, und da ist wirklich so, dass ich eigentlich so Alltagssituationen, die mir passieren, die mir nahe gehen oder wo ich denke, Moment, hier stimmt was nicht, dass ich die quasi satirisch aufarbeite. Mhm. Und da habe ich wirklich Freude dran. Und da muss ich sagen, das hat auch dazu geführt, dass halt viele Dinge auch wahnsinnig ins Rollen gekommen sind. Also das ist definitiv eine Fähigkeit, die ich für mich neu entdecken durfte.
Man sagt ja oft, dass der Job vor allem der Job als Gründerin, ja, und das Unternehmertum als Person schon auch ein bisschen verändert. Mhm. Wie hat sich dein Blick auf dich selbst verändert durch die Gründung?
Also ich glaube, man ist sich gar nicht bewusst, was man alles schaffen kann, wenn man es nicht mal gemacht hat. Und das war so ein Moment, wenn ich jetzt schon zurückblicke, auf das, was ich die letzten Jahre geschafft habe, was ich für wie viele Unternehmen wir tatsächlich schon verändert haben, für wie viele Frauen wir tatsächlich den Alltag besser machen und neue Strukturen in Firmen etablieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Momente, die mich wahnsinnig stolz machen, und wo ich eben merke, wow, Das ist ja unglaublich eigentlich, was ich in den letzten Jahren geschaffen habe. Und gleichermaßen, muss ich sagen, bin ich sehr demütig geworden, weil ich arbeite wirklich sehr, sehr viel. Manche würden wahrscheinlich sagen, unmenschliches Pensum, gerade wenn man das auch noch mit 4 kleinen Kindern macht. Aber ich mache das halt so gerne, dass es für mich auch keinen Feierabend oftmals gibt, sondern dass ich dann hier nochmal den Laptop oder morgens gleich als es verschwimmt bei mir alles so ein bisschen. Und ich bin sehr demütig geworden mittlerweile auch gegenüber Zeit, gegenüber so Momenten mit der Familie und auch gegenüber Menschen, die ich einfach beobachte, die es nicht so einfach oder die es nicht so haben wie ich oder die sich vielleicht nicht trauen, die sich nicht trauen zu springen oder so. Da muss ich sagen, bin ich sehr demütig mittlerweile geworden, da auch diese anderen Schicksale einfach auch zu sehen.
Du bist ja selbst nicht einmal gesprungen, sondern mehrmals dann nochmal gesprungen. Erzähl mal kurz, aktuell bist du ja CEO von Peaches. Wie kam es dazu und was macht Peaches?
Ja, also erstmal mit dem Springen ist ja so, wenn man es einmal gemacht hat, wird es danach deutlich leichter. Also wer einmal vom 10-Meter-Brett gesprungen ist, der wird auch ein zweites und ein drittes Mal springen, falls er nicht daneben gehüpft ist. Aber ich muss ganz ehrlich...
Also ich würde sagen, weiß ich nicht, also... Ich werde, glaube ich, nie vom 10 Meter, ich würde sagen, wenn jemand gegründet hat, also ganz subjektiv, ich würde, glaube ich, sagen, wenn jemand gegründet hat, dann ist man süchtig, weil das merke ich selber auch. Also ja. Jetzt so nach Emotion, ich denke auch irgendwie, das juckt wieder,
das juckt,
die
geil.
Idee kommen.
Du merkst Meter das, Brett, oder?
Ich habe Höhenangst. Also
wir können uns ja im Sommer mal genau. treffen.
Ich kann da oben ganz lange stehen. Das habe ich schon mal gemacht beim Event und das war so schrecklich, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ich mich nicht traue, darunter zu springen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, darunter zu springen. Und die um mich herum, das war so ein Management.
Haben dich dann angefeuert?
Die haben mich angefeuert und die haben aber irgendwann mal genervt gesagt, jetzt springt sie da runter oder nicht, weil wir wollen jetzt auch mal.
Wir würden jetzt gerne mal weitermachen. Mal,
ja. Also insofern, für alle, die so Höhenangst haben wie ich, es kann auch einfach.
Es kann auch der ein Meter, der ein, das ein Meter Brett sein. Okay, halten wir fest, einfach mal springen.
Einfach mal springen.
Egal, ob es die Bordkante genau. ist oder der 10-Meter-Turm. Und ich muss sagen, wie kam es zu Peaches? Das war eigentlich auch, also A war es der Wunsch der ganzen Frauen, die ich begleitet habe, die immer gesagt haben, Mensch, Julia, weißt du was, so jemand wie dich bräuchten wir mal bei uns im Unternehmen. Die würde mal ein bisschen den Laden umbauen. Und dann wurde ich ja auch quasi darüber bekannter und es kamen immer mehr männliche CEOs zu mir, die gesagt haben, du kannst das doch mit diesen ganzen Frauenthemen. Wir verlieren hier so viele Frauen in der Elternzeit. Wir bei uns, die haben überhaupt keine Lust, Karriere zu machen. Die hängen in diesen Teilzeitmodellen, die wollen aber auch nicht mehr. Und da habe ich halt immer gedacht, nee, Moment mal, die Frauen wollen, ihr bietet einfach nur nicht die richtigen Strukturen. Das ist ein Unterschied. Okay, und dann habe ich natürlich geschaut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich orientiere mich immer sehr gerne einfach an anderen Ländern. Man muss ja nicht immer alles neu erfinden, man muss einfach mal gucken, was andere so besser machen. Und bin sehr schnell natürlich auf die skandinavischen Länder gestoßen, die ich als großes Vorbild empfinde. Und habe mir eben mal so durchdacht, wie müsste denn so ein Konzept aussehen, was bräuchte es. Und so ist quasi Peaches erstmal in meinem Kopf entstanden und habe dann gesagt, okay, wir brauchen hier wirklich mal ein ganzheitliches Konzept, wie sozusagen Frauen wirklich in jeder Lebensphase in ihr Potenzial und wieder in die Leistung gebracht werden, ohne quasi ausgegrätscht zu werden. Und da zählt natürlich das Thema Frauengesundheit massiv mit rein. Aber auch das Thema eben Strukturen, Prozesse, wie sind genau. Unternehmen aufgestellt, sind wir wirklich chancengleich? Nein, sind wir nicht. Und da muss es eben dann dementsprechend nicht den roten Teppich geben, sondern eben einfach die, man muss einfach Dinge etablieren, die es Mann und Frau eben gleichberechtigt möglich machen, Karriere zu machen.
Das heißt auch für die Zeit, also was meine Erfahrung ist mit vielen Unternehmen, dass die Unternehmen richtig gute Frauen meistens verlieren, wenn es um Thema Kinderwunsch auch geht, oder? Also Thema, kann ich in diesem Unternehmen überhaupt mich trauen, ein Kind zu kriegen oder gehe ich lieber sofort woanders hin oder wie komme ich zurück? Das sind wahrscheinlich so die Themen, die ihr da am meisten, mit denen ihr zu kämpfen habt, beziehungsweise die ihr dann löst für die Unternehmen?
Genau, also du hast ja mehrere Lebensphasen und tatsächlich kann ich es mittlerweile gut eingrenzen. Es gibt so 5 ganz große weibliche Fluktuationspunkte.
Dafür wurdest du ja schon ausgezeichnet.
Genau.
Kannst ein bisschen Promo für dich selbst machen.
Ja, danke schön. Ich mache immer ungern Promo für mich selbst, aber vielen Dank, wenn du es machst. Für dieses Konzept bin ich auch wirklich, also das ich freue mich so sehr, dass das, also das gab es ja in Deutschland nicht. Und Kascha, weißt du, das ist für mich auch so besonders, weil ich musste ein Produkt verkaufen, was es hier nicht gibt. Und das war ja auch so schwer. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwas verkauft hätte, was es schon in dreifacher Form Ausfertigung gibt, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so schwer gewesen. Aber was zu verkaufen, was es hier noch nicht gibt, was die Leute nicht kennen, was die Leute nicht suchen, was die Leute nicht googeln und wo sie im ersten Moment vielleicht auch kein Bedürfnis nach verspüren, war gar nicht so einfach. Aber dieses Konzept oder diese Fluktuationspunkte, jetzt nur mal als Beispiel, das geht schon ganz jung los, dass die Frauen eben schauen, okay, also jede Frau macht sich ja einen Plan. Das heißt also, irgendwann kommst du auf den Trichter, dass du sagst, okay, Familienplanung in den nächsten 2-3 Jahren wird ein Thema. Jetzt gucken wir doch mal in meinen eigenen Laden. Läuft da hier was? Gibt es hier Role Models? Mhm. Enden die Frauen in diesen Teilzeitmodellen? Habe ich hier Vorbilder? Die checken ja alles. Mhm. So, und wenn das schon nicht stimmt, dann sind die weg. Warum sollen sie bleiben? So, das heißt, das sind ganz unsichtbare Kündigungen quasi, die man vielleicht gar nicht diesem Thema zuordnen würde, was wir aber an Studien ganz klar sehen. Dann hast du diesen ganzen Bereich unerfüllter Kinderwunsch, wirklich, das ist ein Riesending, das unterschätzt man massiv. Dann hast du natürlich den ganzen Bereich, wo du dann wirklich sagst, Schwangerschaft, Elternzeit, Kind und Karriere. Dann hast du den Bereich Wechseljahre, ist ein Riesenthema. Und dann hast du den Bereich Pflege auch, ne, tatsächlich wieder. Genau, und so hast du verschiedene Lebensphasen, die dich natürlich immer begleiten oder aus denen du auch nicht rauskommst. Und da gilt es eben sozusagen diese, für jede Lebensphase die passende Experience zu basteln, sodass die Frauen immer wieder in ihr Potenzial kommen und gleichermaßen du als Unternehmen quasi diese ganzen Gaps schließt, die sich halt ergeben aufgrund der Ungleichheit.
Und die Frauen dann selber als Mitarbeiterin merken, das Unternehmen nimmt mich wahr als ganze Person oder mit allem, was dazugehört, also wie Karriereplanung, Kinderwunsch, Wechseljahre etc.
Ja, es ist ja ein Schmarrn so zu tun, als wenn uns das nicht alle irgendwie was angeht. Egal, wer irgendjemand hat, also wir haben alle unsere Themen. Und egal, mit wem ich spreche, jeder hat irgendwas. Es gibt niemanden, der nichts hat. So, und das, ich meine, wir reden ja schon ganz offen über Mental Health, aber das Thema Frauengesundheit ist jetzt stark im Kommen, ganz stark, weil es eben zeigt, dass auch wenn wir über das Thema Performance-Kulturen sprechen, wenn wir überhaupt über das Thema Leistung sprechen, dann müssen wir auch über das Thema Frauengesundheit sprechen, weil das eben was ist, was uns in allen Lebensphasen ganz oft aus unserer Balance rauswirft und uns eben ganz viel Kraft kostet. Und das, also quasi diese ganzen Themen, etablieren wir mit Peaches in einer Personalstrategie, in Form von Prozessen, Strukturen, aber auch in Form von Benefits.
Peaches, wie kommt man auf den Namen? Wie kam es dazu? Gab es da auch den einen Moment?
Also da gibt es ja so einen Film von Ice Age mit so einem süßen Mammut. Das hat schon mal geholfen. Und dann war es auch wirklich so, dass ich ein Synonym gesucht habe für irgendwie Weiblichkeit, Weichheit, und ich wollte was haben, was man irgendwie mit einem Emoji spielen kann, weil wir haben halt auf LinkedIn guckt, ich habe hinter meinem Namen sozusagen so ein Pfirsich und man erkennt mich in, also wenn jemand 100 Leute erkennt, siehst du den Pfirsich und weißt, aha, die Julia war dabei. Also das ist sehr gut, das ist super praktisch. Und das waren so ein bisschen meine Kriterien, um einen Namen zu finden.
Was hast du in dem Gründen so über Führung gelernt? Also du als Führungspersönlichkeit, was hast du da gelernt? Was kannst du teilen?
Führen ist sicherlich eins der größten Herausforderungen, glaube ich, in unserer Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja nie gelernt. Und ich glaube, so geht's vielen. Ich glaube, ganz viele von die heute Führung leben oder die heute führen müssen, die haben das auch nicht wirklich gelernt. Man wird oft ja so ins kalte Wasser geschmissen und dann muss man einfach schwimmen lernen. Womit wir wieder bei unserem Freibad wären. Aber was ich für mich gesehen habe, und das hilft natürlich, bei uns gibt es im Unternehmen ja gar keine Tabuthemen, weil logischerweise mit mir an der Spitze, wir reden wirklich über alles. Und meine Mitarbeiterinnen, die reden so offen mit mir über alles. Die rufen mich auch an, wenn sie irgendwas haben und medizinischen Rat brauchen, dann rufen die mich auch morgens um 6 an. Also das ist eine so, ich glaube, und diese enge Verbindung, die wir haben, und ich gebe auch sehr viel Vertrauensvorschuss. Also ich bin kein Micromanager, ganz im Gegenteil. Ich gebe ganz, ganz viel Vertrauen. Und ich muss auch sagen, wir sind ja ein fully remote Team. Das heißt, bei uns geht alles nur nach Performance, quasi nicht nach Anwesenheit oder nach Stunden absitzen. Und ich sehe, dass ich ein ganz starkes Team mittlerweile zusammengebastelt habe oder was sich mittlerweile auch selber trägt. Also die sind unglaublich, was die für eine Performance an den Tag legen, welchen Einsatz, wenn sie krank sind, schleppen sie sich trotzdem an irgendwie vor die Kamera, wo ich sage, nein, du gehst jetzt ins Bett und schläfst dich jetzt 3 Tage aus, wir hören uns dann. Aber diesen Einsatz und dieses Team, was da entstanden ist, ist schon ganz große Klasse, bin ich sehr dankbar für.
Würdest du das Ganze nochmal so machen?
Ich würde es immer wieder so machen, ja. Also jeder Stein hat sich gelohnt, über den man gestolpert ist. Ich würde es immer wieder machen, weil es mich selber so viel reifer gemacht hat, weil es mich selber so viel resilienter gemacht hat, weil ich einen ganz anderen Blick auf Dinge habe. Ich habe und ich habe auch ein anderes Standing. Also ich finde, auch das ist ja ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, durch die Bekanntheit oder durch den Erfolg hat man ja auch ein ganz anderes Standing in der Gesellschaft und die Möglichkeit natürlich auch, seinen Senf zu einigen Dingen dazuzugeben. Und das gefällt mir doch sehr gut, weil ich muss schon sagen, mir stößt schon einiges auf. Und da gebe ich dann doch auch ganz gerne mal meinen Senf dazu. Und der mag auch sehr kritisch ausfallen, aber ich glaube, das brauchen wir in einer Zeit, wo wir eigentlich kaum noch Diskurs zulassen.
Zum Thema Diskurs kommen wir gleich. Ich wollte dich noch unbedingt eine Sache fragen in diesem Zusammenhang. Du hast ja gesagt, oder du wiederholst ja oft, du hast nicht studiert. Ja? Das ist, da habe ich das Gefühl, das ist ja so etwas, was man schon, also was dich bewegt, ja, dass du es geschafft hast mit Abitur und mit anderen Voraussetzungen. Würdest du sagen, gehst du jetzt gnädiger damit, mit dir selber damit um? Ist es immer noch ein Thema oder?
Also wenn ich studiert hätte, wäre es eh Veterinärmedizin geworden. Also von daher wäre ich dann, glaube ich, ganz woanders gelandet. Und ich merke einfach nur, wenn ich heute sehe, wie Gründer bewertet werden oder wie Venture Capital verteilt wird, dann sehe ich natürlich, dass Leute, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, ob die von den richtigen Universitäten kommen, ob die bei Rocket Internet waren, ob die in gewissen Companies vorher gearbeitet haben, dass die natürlich bevorzugt werden. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Das ist ja auch klug, dass sie das gemacht haben. Aber ich engagiere mich ja auch gerade ich bin die Schirmherrin der Bertelsmann Stiftung für die Kampagne Gründen ohne Grenzen. Und ich glaube halt, dass wir in Deutschland ganz viel Potenzial liegen lassen, weil wir eben tatsächlich unsere Gründer noch sehr nach Silos auswählen und nicht unbedingt nach den besten Ideen. Und ich glaube, da können wir besser werden.
Vielen Dank dafür, weil ich möchte unbedingt auch Menschen mit Migrationshintergrund, wie ich es auch habe, wirklich stärken, so ihren Weg zu gehen und sich zu trauen, sichtbar zu werden mit den eigenen Ideen, weil ich glaube, dass die auch genau an diesem Thema oft so scheitern oder sich nicht trauen, weil sie denken, sie haben ganz andere Hintergründe. Und ich glaube, das ist so schade, weil da gehen so viele Ideen in diesem Land verloren. Deswegen vielen Dank dafür, dein Beispiel und für dich als Mutmacherin sozusagen, für viele Gründerinnen hier in Deutschland. Das ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Punkt.
Danke.
Was würdest du sagen, was hält Frauen sonst noch ab vom Gründen? Das eine vielleicht so nicht der Hintergrund, also ich weiß selbst, wie es war, also keine Unternehmerin zu kennen, kein Unternehmer und damals noch kein Social Media und nix. Ja. Und dann dachte man, gibt's noch jemanden anderen, der schon mal gemacht hat, ja, so ohne Voraussetzung und wie läuft es? Was würdest du sagen, was hält uns davon ab?
Was hält uns davon ab? Ich glaube, dass viele Frauen Angst haben zu scheitern. Ich glaube, wir haben größere Angst vorm Scheitern als davor, dass wir es schaffen können. Ich glaube, dass viele Frauen und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, warum ich auch immer versuche, ganz vielen Frauen alles zu erzählen oder warum ich auch immer versuche, sehr nahbar zu bleiben und wirklich auch versuche zu erzählen, wie bin ich denn von A nach B gekommen, weil ich glaube, wir leben in Deutschland in einem Land, wo wir immer nur diese fertigen shiny persons sehen und ich frage mich immer, wie bist denn du da hingekommen? Keine Ahnung, das erzählen sie aber auch nicht so gerne zum Teil. Und ich glaube, für Gründerinnen ist es ganz wichtig zu sehen, okay, was könnte denn mein nächster Step sein? Wie geht's denn von A nach B nach C? Und ich glaube, solange wir diese Wege nicht sichtbarer machen, beispielsweise bei uns beiden, wie hart diese ersten Jahre sind und dass das total normal ist und dass das eigentlich allen Unternehmern, die es irgendwann mal geschafft haben, so geht, dass diese Momente da sind oder wie lange es dauert oder was man aushalten muss. Ich glaube, wenn wir das nicht präsenter machen, wenn wir das nicht schaffen, dass sich Menschen da mehr abgeholt fühlen und zu sagen, ja, genau so geht's mir gerade auch, dann kommen wir sozusagen dahin, dass Menschen sagen, okay, wenn ich das nie sehe, dass das auch bei anderen so war, dann höre ich lieber auf, weil das scheint ja bei mir hier nicht richtig zu laufen. Und ich glaube, das müssen wir zeigen. Wir müssen mehr wirklich nahbarer wieder sein. Ich erlebe immer so diese gläserne Decke nach oben. Habe ich ja nun selber auch extrem erlebt. Man wollte mich da oben wirklich nicht reinlassen. Da musste ich mich hart reinbohren. Und ich habe das Gefühl manchmal, das ist so eine Zweiklassengesellschaft. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, wir leben in einer Zweiklassengesellschaft. Und ich bin immer jemand, der den Austausch wirklich auch immer mit jungen Frauen und so, der ich biete mich immer an, deswegen auch bei der Bertelsmann Stiftung eben zu unterstützen, weil ich das so wichtig finde, zu sagen, okay, das hat bei mir auch nicht mal eben so geklappt. Aber wie kommen wir denn jetzt von A nach B nach C?
Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also kann ich nur so aus meiner Erfahrung unterstreichen, dass Frauen oft Angst haben, vor allem wenn sie bei LinkedIn unterwegs sind, ja, zu sehen, wie einfach das immer bei allen anderen ist. Und ich spüre, wenn ich selbst über mein Scheitern oder das auch sozusagen mit Emotion spreche und jetzt bin ich hier und ich lache wieder, ja, man fängt wieder neu an, dass dann viele auch schreiben, danke, dass du dann auch mal wieder lachst, weil das Leben scheint ja weiterzugehen, obwohl man so vieles verloren hat oder obwohl es sich mal anders entwickelt hat. Und ich wünsche mir auch, und deswegen danke, dass du da so authentisch unterwegs bist, dass wir das mehr teilen und auch, dass in Unternehmen auch viel mehr Fehlerkultur auch möglich ist und dass man sich, und nicht nur im Wertekosmos, ja, oder in der Bibel und irgendwo feststeht, wir haben eine Fehlerkultur, sondern dass man es auch wirklich lebt, ja, dass man spürt, ich kann sagen, da ist auch mal was schiefgegangen, aber dafür habe ich das und das gelernt und es geht weiter. Also ich glaube, wir können auch sehr, sehr, sehr lange sprechen über viele Themen. Was mich jetzt noch sehr interessiert, so, wir kommen ja langsam so zum Ende, aber ist diese wichtige Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie erkenne ich eigentlich, ob die Idee jetzt wirklich trägt oder ob sie Wunschtraum ist? Also wie bist du das angegangen, auch mit Peaches, auch beim zweiten Mal? Also wie, weißt du, weil es gibt ja viele, die träumen und die denken, ach, ich springe da jetzt wirklich, aber trägt die Idee oder nicht? Wie bist du das angegangen? Was ist so dein Tipp?
Also in meinem Fall, gerade mit Peaches, war es jetzt ja so, dass wir sozusagen erst diesen Benefits-Sektor ausgegründet haben. Mhm. Und da war es so, dass ich natürlich schnell geguckt habe, wie sind die anderen Länder unterwegs? Also in UK, USA. Und da gibt es ja schon diese sogenannten Fertility Benefits. Mhm. Da hast du einfach gesehen, jetzt haben wir ein ganz anderes Gesundheitssystem, wir haben ganz andere Gegebenheiten. Aber mir war klar, dass wenn das hier jetzt so weitergeht, dass die Themen kommen. Es geht gar nicht anders. Also ich meine, weniger Erwerbstätige, Fachkräftemangel bis unters Dach. Die einzige Personengruppe, die noch über ist, sind die Frauen. Also irgendwann muss ja auch mal jemand in der Politik drauf kommen, dass das eine gute Idee ist. Solange nerv ich halt ein bisschen weiter. Aber das ist genau der Punkt, dass man halt, muss man natürlich gucken, Wie oft gibt's das? Was hat man für Konkurrenz? Wie kann man es umsetzen? Wie schnell kann man MVP basteln? Also, dass man wirklich auch sagt, man kann loslegen. Also nur als Beispiel, mein Bruder gründet gerade im Gaming-Bereich. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Auch, ne, das bedarf natürlich ganz andere finanziellen Mittel etc. Und da muss ich ehrlich sagen, habe immer sehr, sehr versucht, die Dinge erstmal einfach umzusetzen, um zu gucken, ist da Resonanz da? Und ich glaube, man kann viele Dinge auch gucken, gibt es Resonanz, indem man AB-Testings macht, indem man auf Social Media Umfragen, indem man auf der Straße rumrennt, indem man Unternehmen fragt. Also ich glaube, man muss wirklich versuchen, auch so ein bisschen dieses Thema Nachfrage auch zu klären und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, braucht das die Welt jetzt wirklich? Oder ist es vielleicht auch jetzt einfach nur eine schöne Idee. Das heißt also, Sparring ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
Welche Rolle haben sonst Netzwerke, Freunde auf deinem Weg gespielt?
Mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert, weil mit dem, und das kennst du selber, mit dem steigenden Erfolg wird dein Inner Circle immer kleiner. Und es wird auch so, dass ich das Gefühl habe, dass nicht mehr alle mir die Wahrheit sagen. Und ich habe einen ganz tollen Kreis um mich herum. Die würden auch mich sofort anrufen, würden sagen, Julia, was hast du denn da für eine Scheiße verzapft? Das würden die machen. Und das finde ich gut, weil ich denen vertraue und weil ich weiß, und wenn es mir mal, und das habe ich ja auch, und wenn es mir dann mal schlecht geht und ich sage, dass ich könnte jetzt heulen, dann sagen die auch, nee, Julia, jetzt reißt du dich zusammen, jetzt schüttelst du dich, weil das ist genau der Weg, den du gehen musst. Mhm. Und ich glaube, du brauchst immer Menschen, die dich tragen. Mhm. Du brauchst sie. Du brauchst den schlechten Moment, du brauchst den guten Moment. Und gleichermaßen habe ich den Anspruch, auch andere zu tragen und eben auch in diesen Momenten dieser Unterstützer zu sein. Und ich glaube, wenn man sich so gegenseitig durchs Leben helfen kann, dann hat man später, glaube ich, eine ganze Menge schöne Geschichten zu erzählen.
Vielen Dank dafür. Eine letzte Frage an dich, wenn du so zurückblickst bisher, du hast ja noch ein langes Leben vor dir, aber jetzt so auf die letzten Gründungen des Lebens bisher, was würdest du sagen, waren für dich die wichtigsten Wendepunkte und warum?
Die wichtigsten Wendepunkte waren, ich bin sehr früh ausgezogen mit 16. Das heißt, seitdem ich 16 bin, sorge ich auch finanziell für mich selber. Das war ein sehr wichtiger Wendepunkt, wo ich einfach gesehen habe, so einfach ist das nicht mit dem Geld verdienen, wie man immer glaubt. Das war ein ganz wichtiger Wendepunkt für mich. Ein wichtiger Wendepunkt war für mich, wieder nach Hause zu gehen, also wirklich wieder umzuziehen von München in mein Dorf in Niedersachsen, wo mehr Kühe als Menschen wohnen. Das war ein wichtiger Wendepunkt, wieder zurück zu der Familie, auch in mein Supportnetz. Mhm. Und ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt war auch für mich sozusagen dieses, was ich vorhin schon so ein bisschen erläutert habe, einfach die Brand Julia Neuen laufen zu lassen. Mhm. Ich entwickle mich jetzt einfach dahin, wo ich mich hinentwickle, und Peaches wird dadurch einfach automatisch quasi größer und berühmter. Aber dieses, keine Limitierung mehr zu haben, sondern wirklich zu sagen, okay, jetzt machen wir einfach groß, das ist schon ein tolles Gefühl.
Not even the sky is the limit, sage ich da nur, oder?
Ganz genau.
Vielen, vielen Dank. Gibt es etwas Learnings, die du noch teilen möchtest, was du, das ist jetzt noch deine Chance, das letzte Wort hier zu haben?
Dann sehr gerne. Wenn ich die Möglichkeit habe, euch einen Tipp mitzugeben, dann würde ich immer sagen, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr ein Ziel habt oder wenn ihr eine Passion habt, nie nach hinten vertagen. Immer machen. Immer machen. Denn ihr habt nur dieses eine Leben und es ist dann doch tatsächlich nicht so lang. Und ich glaube, man ärgert sich ungemein, wenn man viele Dinge einfach nicht versucht hat. Von daher, immer machen und nie in der Unzufriedenheit bleiben.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für das tolle, so offene Gespräch und so inspirierende und empowernde Gespräch.
Dankeschön.
Und ich glaube, dass alles so dein Mut und wirklich so, das war so ein Mutmachergespräch, Mut mitbekommen haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Mut wirklich auch jede und jeder von uns hat. Ich denke, nur manchmal ist er so verschüttet unter irgendwelchen schlechten Erfahrungen und er muss nur raus wieder geholt werden und einfach machen. Das hast du ja mit deinem Weg bewiesen. Nicht zu lange nachdenken, sonst springen wir auch vom 10-Meter-Brett. Oder vom Bordstein, ist egal. Hauptsache versuchen und gehen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn euch diese Folge von Kasia trifft gefallen hat, dann teilt sie bitte mit euren Freundinnen und vor allem auch mit Frauen, die gerade in Veränderung stehen und noch ein bisschen Empowerment für ihre Wendepunkte brauchen. Ich freue mich über euer Feedback. Gerne bei LinkedIn, bei Instagram, bei Kasia Inspired oder einfach bei dem Podcast-Kanal eurer Wahl. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Kasia trifft.